Luis, warst du das? Die vor 1960 geboren sind, die müssten eigentlich etwas über den wissen. Also war ein Astronaut aus den USA, weil von Russland heißt man ja Kosmonauten. Und das war der zweite Mann, der seinen Fuß auf die Mondoberfläche gesetzt hat. Der war kürzlich in den Schlagzeilen. Hat jemand das gehört oder gelesen, was da über ihn gesagt wurde? Ein bisschen lauter. Das wird wahrscheinlich eine Fake News sein, weil da über den wird etwas ganz anderes gesagt. Aber der lebt noch als einziger von den dreien, die da zum Mond aufgebrochen sind. Und der ist jetzt 92 Jahre alt und war in den Schlagzeilen. Er hat einem Weltraummuseum in USA einige Sachen verkauft, die er nicht mehr will, und hat seine Jacke, die er in der Mondfähre getragen hat, versteigern lassen für 2,7 Millionen Euro oder Dollar. Aber das ist nicht meine... Oder mir ging durch den Kopf, als ich das gelesen habe, was treibt diesen Mann an mit 92 Jahren? Oder noch viel wichtiger die Frage, was treibt Christen heutzutage an? Was treibt mich an? Was treibt dich an? Anfang Juni hatte ich das Thema Hingabe. Robert, du warst in Urlaub. Und da habe ich erklärt, dass ohne Errettung keine Hingabe an Gott möglich ist. Zumindest sagt es das Neue Testament. Hingabe ist Jesu Vorbild für Paulus. Im Galaterbrief sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe doch nur nicht ich, Christus lebt in mir. Und was ich jetzt in diesem Körper lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Und deshalb, weil er aus diesem Glaube lebt, kann er auch andere ermahnen und kann andere zur Hingabe aufrufen. Im Römerbrief Kapitel 12 heißt es, ich ermahne euch, liebe Brüder oder auch Geschwister, die Frauen sind mit einbezogen da, dass ihr angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darreicht oder hingebt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger beziehungsweise logischer Gottesdienst. Nur wer glaubt, dass er, der Vater, seinen Sohn hingegeben hat für verlorene Sünder, wovon einer ich bin und einer du, der kann sich Gott hingeben. So sehr hat Gott Manfred geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, auf dass, wenn Manfred an ihn glaubt, er nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hast du schon einmal diesen Vers, Johannes 3, Vers 16, so für dich in Anspruch genommen? Hast du den mal schon so personifiziert? Und dir das selber auch gesagt und noch besser einem anderen, einer Glaubensschwester oder einem Glaubensbruder? Dass dieses Zeugnis wäre der Anfang für ein hingegebenes Leben. Die Erlösung, die Vergebung von meiner und von deiner Sünde, nämlich dem eigenmächtigen Leben, nicht nur von den Sünden, die Folge der Sünde sind, die muss man im Glauben annehmen. Vor einigen Jahren hatte ich versucht, es einem jungen Mann zu erklären. Und dann sagt er, ich kann's nicht mehr hören, das du musst, du musst, du musst. Und versuchte ihm ein geistliches Prinzip zu erklären, das sich durch die ganze Bibel zieht. Wenn, dann. Und dann habe ich ihm diesen Vers auch gesagt, wenn du errettet werden willst, musst du an Jesus Christus glauben. Ja, ja, das ist klar, das habe ich schon gemacht, aber du musst dann die Bibel lesen, du musst beten, du musst in die Gemeinde kommen, ich kann's nimmer hören. Ein Zeichen dafür, wie wenig er von Jesus verstanden hat, was Jesus für ihn getan hat. Denn die Errettung schenkt Gott. Und die Hingabe und dann auch die Nachfolge sind die Verantwortung des neugeborenen Menschen. Nochmal, ohne Hingabe, also ohne Errettung keine Hingabe, und heute wollen wir hören, ohne Hingabe keine Nachfolge. Das ist das zweite Thema in dieser dreiteiligen Serie über geistliches Wachstum. Wenn du wachsen willst, musst du in der Bibel lesen. Wenn du Jesus mehr kennenlernen willst, musst du in der Bibel lesen. Wenn du Jesus nachfolgen willst, als Dankbarkeit für deine Errettung, dann musst du wissen, was Jesus über Jüngerschaft sagt, über Nachfolge sagt. Was ist Nachfolge? Ist das schon Nachfolge, wenn ich am Sonntag in die Versammlung komme? Wenn ich in der Bibel lese, wenn ich bete, wenn ich singe, Jesus dir nach, wenn du rufst, weil du rufst. Keines dieser guten Dinge haben die Nachfolger Jesu, die Jünger Jesu getan. Was ist also Nachfolge? Die Jünger Jesu sind in den Fußstapfen ihres Meisters gegangen. Erst recht, als er in den Himmel aufgefahren war nach Pfingsten. Und wir lesen diese erstaunliche, beeindruckenden Taten, die diese Apostel getan haben, die Jünger Jesu getan haben, in der Apostelgeschichte. Und Jesus hat diese Jünger 3 oder 3,5 Jahre trainiert und ist mit ihnen den Weg der Jüngerschaft gegangen. Und er hat sie grundlegende Dinge gelehrt. Und Dinge gelehrt und ihnen gezeigt, wie man die dann anwendet. Und heute eine revolutionäre Aussage Jesu zur persönlichen Nachfolge an seine Jünger. Hallo Eddie, schön dich zu sehen. Mit der Elena. Hallo. Eine revolutionäre Aussage, die er in Matthäus 16, Vers 24 gegeben hat. Wer seine Bibel dabei hat, kann diesen Vers aufschlagen. Wir lesen ihn zusammen. Matthäus 16, Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und in den Versen 25 und 26 gibt Jesus eine Begründung dieser Aussage, aber die könnt ihr selber nachlesen. Ich empfehle euch, den 24. Vers zu unterstreichen in eurer Bibel. Ihr müsst das nicht. Aber wenn ihr Verse unterstreicht oder sogar auswendig lernt, die euch der Herr aufs Herz gelegt hat, dann hat es Auswirkungen auf euer Leben. Hundertprozentig. Also, das könnt ihr machen oder auch nicht. Hier sehen wir, wenn jemand mir nachkommen will, sagt Jesus. Also das ist eine Frage des Wollens. Das ist eine Frage meines Willens. Ich will viele Dinge. Nicht alles, aber vieles. Aber als Geretteter muss ich mich jeden Tag fragen, will ich auch Jesus nachfolgen? Das ist eine tägliche Frage und eine tägliche Entscheidung. David entschied sich, in 2 Versen 4-mal das Wort zu sagen, ich will. Und ganz oft im Alten Testament wird in den Psalmen das zum Ausdruck gebracht, was David und andere auch wollen. Habakuk sagt zum Beispiel, ich aber will, nachdem er den desaströsen Zustand des Volkes erklärt hat, ich aber will mich freuen und frohlocken in dem Herrn meines Heils, Und David, und das können wir auch nachlesen in Psalm 9, Vers 2 und 3, sagt 4-mal, ich will. Was will er? Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Ich will alle deine Wunder erzählen. Ich will mich freuen und frohlocken in dir. Ich will deinem Namen Lob singen, du Höchster. Wenn du so morgens, wie wir das auch in einem Lied gesungen haben am Anfang, zu Gott kommst, ich will loben, erzählen von dem, was er mir gezeigt hat, was er mir getan hat. Frohlocken, die Nähe Gottes ist mir köstlich, heißt es in einem anderen Psalm. Ihm Lob singen, dann fällt es dir leichter zu sagen, ich will ihm nachfolgen. Weil wir heute diese Erkenntnis haben, die David im Voraus geglaubt hat, dass Gott einen Befreier, einen Erlöser schicken würde, dem man nachfolgen kann, zu dem man gehören kann. Und wir zurückglauben, ja, dass Gott dieses große Wunder getan hat. In meinem Leben und auch in deinem Leben. Und aus Dankbarkeit, ich diesen Jesus Christus mehr kennenlernen möchte, näher bei ihm leben möchte und ihm nachfolgen, in seine Fußstapfen treten will. Nachdem Jesus gesagt hat, wenn jemand mir nachkommen will, gibt er drei Bedingungen für die Nachfolge. Erstens, der verleugne sich selbst. Selbstverleugnung, das ist ein Fremdwort heute. In der Welt gibt es das nicht. Das wurde ersetzt, das wurde ausgetauscht. Das heißt heute Selbstverwirklichung. Und sind wir nicht auch da gefährdet, uns anstecken und anpassen zu lassen? Aber Jesus sagt, er verleugne sich selbst. Und im Vater unser lehrt er seine Jünger beten. Und er sagt, wenn ihr beten wollt, dann sagt, Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Beginnen wir unsere Bitten am Morgen so. Und Jesus hat es ihnen vorgelebt im Garten Gethsemane. Okay, sie haben geschlafen, aber uns hat das hinterlassen, wie er selber gebetet hat, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist Selbstverleugnung. Und in der Bergpredigt sagt Jesus, trachtet viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes. Das sagt er zu allen Leuten, die die Bergpredigt hören. Aber Paulus erklärt das dann nochmal im Kolosserbrief, greift es auf und sagt es den Christen, den Gläubigen, den Erretteten. Trachtet nach dem, was droben ist. Und trachten heißt, sich einsetzen, hingeben. Und das ist eines dieser Gebote Jesu. Trachtet viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes. Ein Mann kam zu Jesus und er sagte, ich will dir nachfolgen. Aber lass mich zuerst mich von meiner Familie verabschieden. Der hat das gesehen, wie die Jünger Jesus nachgefolgt sind. Das Problem, das er hatte, war ich zuerst. Wir können das nachlesen im Lukas 9, 61. Ich zuvor. Und es waren noch zwei andere Männer bei dieser Gelegenheit dabei, die Jesus nachfolgen wollten, die die gleiche Haltung hatten. Und Jesus sagt diesem Mann, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Dann kannst du zwar errettet sein, das habe ich das letzte Mal schon erklärt, aber eigentlich unbrauchbar, wenn du nicht nachfolgst. Selbstverleugnung sieht anders aus. Ich zuerst, und das heißt nicht, dass wir unsere Familie vernachlässigen. Das erklärt Paulus sehr deutlich dem Timotheus. Aber das heißt Jesus Christus zuerst. Als ich mich bekehrt hatte, gab es in den USA einen Slogan, der hieß Jesus first. Den gibt's heute nimmer. Ich zuvor. Die zweite Bedingung ist, und er nehme sein Kreuz auf sich. Und das ist nicht eine Krankheit erdulden oder alltägliche Schwierigkeiten oder Behinderungen erdulden oder das Älterwerden ertragen. Kürzlich sagte mir ein Mann, also das mit dem Älterwerden ist schon ein Kreuz. Leider habe ich ihm nicht widersprochen. Ich hätte sagen sollen, das ist nicht ein Kreuz, das ist der normale Lauf. Aber Gott verspricht, dass er die Alten tragen wird. Wenn sie ihm nachfolgen. Also nehme das Kreuz auf sich, heißt auch nicht den wunderlichen, heute oft anonymen Arbeitgeber unterordnen, stressige Selbstständigkeit oder einen egoistischen Ehepartner akzeptieren, geistliche Pflichten erledigen, ohne große Lust zu haben und anderes mehr. Das ist es nicht. Sondern Leid, Zurücksetzung, Ablehnung, gar Hass, Spott, Verfolgung um Jesu Willen erdulden. 2. Timotheus 3, in dem Abschiedsbrief des Paulus an seinen Jünger Timotheus schreibt er. 2. Timotheus 3, Verse 10 und 12. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren. In den Verfolgungen. Timotheus war fast von Anfang an dabei. in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr errettet. Vers 12 heißt es, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Also die ersten zwei Verse betreffen das Jüngerschaftsverhältnis von Paulus zu Timotheus. Und der 12. Vers betrifft uns alle, wenn wir Nachfolger Jesu sein wollen. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Der Anspruch Jesu ist, wer nicht sein Kreuz aufnimmt, der kann nicht mein Jünger sein. Lukas 14, 27. Die dritte Bedingung hier, und er folge mir nach. Wer sich nicht selbst verleugnet, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und wer mir nachfolgt, wer das tut, wer gehorsam ist, der ist ein Nachfolger. Manche Leute, oder vielleicht bin ich auch schon out of time, zumindest vor 10 Jahren oder so, gab es Leute, die stolz hier auf der Brust ein T-Shirt, auf ihrem T-Shirt getragen haben. Just do it. Die kaufen ein T-Shirt mit so einem Haken dran, wofür ihnen eigentlich die Firma Werbekosten zahlen müsste. Für teures Geld. Um in zu sein. Und die fallen auf diese Selbstverwirklichungs-Slogan rein. Just do it. Das, was dir Spaß macht, das tu. Und ich sage heute, wenn du nachfolgen willst, tu es. Zum Beispiel wie Petrus in Markus 1. Also ich muss gestehen, früher habe ich die Geschichten von Jesus aus so gelesen, wie manche Leute heute, die sagen, ja, das betrifft den Petrus, mich betrifft das nicht. Petrus 1, Vers 16 steht, als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Das heißt nicht, dass du heute deinen Beruf aufgeben musst. Das heißt aber, dass wenn Jesus dir etwas zeigt, was du tun kannst, dass du das tust, gehorsam bist. Auch Levi oder ein anderer Name, Matthäus, wird im 2. Kapitel erwähnt. Da heißt es in Vers 13 und 14, da ging er wieder an den See hinaus und die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, an der Zollstätte sitzen und er sprach zu ihm, folge mir nach. Da stand er auf und folgte ihm nach. Warum steht hier nicht sogleich? Weil wenn Jesus sagt, folge mir nach, und dann steht er nicht übermorgen auf, sondern sogleich. Wenn dir Jesus etwas zeigt, als Jünger Jesu, dann tu es. An dieser Stelle ein kurzer Einschub, eine Illustration, weil Illustrationen immer eine praktische Verdeutlichung sind einer Wahrheit. Und heute der Nachfolge. Das Jüngerrad. Bitte die erste Folie. Hier sehen wir ein Rad in der Mitte, in der Nabe, Jesus Christus im Zentrum. Und dann gibt es Speichen, horizontale und vertikale Linien, Beziehungen. Die Vertikale hat etwas mit Gott zu tun, mit Gebet und seinem Wort. Und die vertikale Linie auf der rechten Seite mit der Gemeinschaft, mit Gläubigen. Zum Beispiel in einem Miteinanderkurs. Ich freue mich ja sehr darüber, dass auch schon die nächsten zwei Kurse im Herbst schon belegt sind und hoffe, dass das auch Wellen schlägt, weil wir von dem individuellen Heiligungsleben, dass jeder für sich so versucht, Gott wohlgefällig zu leben, wegkommen und als Gemeinde erkennen, die Miteinanderverse im Wort Gottes, im Neuen Testament, über 60 Miteinanderverse. Also die horizontalen Beziehungen zu Gläubigen in der Gemeinschaft und zu nicht geretteten Menschen, indem wir denen Zeugnis geben. Und am besten üben wir das mit den Gläubigen zuerst mal. Der gehorsame Christ ist dann der Reifen. Und auf der zweiten Folie sehen wir den Antrieb. Ist die zweite Folie schon eingeblendet? Mit dem Herz in der Mitte. Gut, danke. Der Antrieb für dieses Rad ist die Liebe Christi. Nämlich Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns, nicht mehr für uns selber zu leben, sondern für den, der für uns gestorben ist, der uns errettet hat. Aus Dankbarkeit, Hingabe, Nachfolge. Und die Nachfolge, dritte Folie, ist der Gehorsam, der setzt das Rad in Bewegung. Nämlich Jesus sagt in seinen Abschiedsreden seinen Jüngern, wer mein Wort hat und es hält, der ist es, der mich liebt. Und ich komme noch zu einer guten Botschaft am Schluss. Jüngerschaft geht nur zusammen gut. Jüngerschaft alleine ist fast ein Unding. Hingabe ist eine persönliche Sache, die jeder Christ für sich entscheidet. Nachfolge ist eine gemeinschaftliche. Das Prinzip gemeinsam ist die Grundlage auch dieses Miteinanderkurses und ist die Grundlage, biblische Grundlage des Lebens. Prediger 4, Vers 9 heißt es, es ist besser zu zweit als allein. Natürlich betrifft es uns heute. Und nicht nur in Bezug auf die Ehe oder nicht nur in Bezug auf das Miteinanderarbeiten, wie es ursprünglich in dem Text heißt, sondern in Bezug auf das Leben als Christ. Und Jesus hat dieses Prinzip, ich sagte es am Anfang schon, er hat das mit seinen Jüngern eingeübt, gelebt. Er hat die auserwählt und zu zweit zusammengestellt. Er hat die ausgesandt, um zu üben, zu zweit. Und Petrus hat das Prinzip aufgegriffen, wenn wir Apostelgeschichte 3 lesen, ist er mit Johannes, nicht mit seinem Bruder Andreas, mit dem er von Jesus zusammengestellt wurde, warum weiß ich nicht, aber mit Johannes in den Tempel gegangen. Zu zweit. Petrus wandte das geistliche Prinzip an, Paulus hat es vervollkommnet. Der hatte viele Jüngerschaftsbeziehungen. Und jetzt kommt die Anwendung. Wenn du in der Nachfolge Jesu wachsen willst, ich sage das nicht nur den jungen Leuten, dann such dir jemand, der dich motiviert und der dir hilft. Und dem du Ansporn zur Nachfolge und Jüngerschaft sein kannst. Eigentlich klar oder logisch, ja? Wenn du in der Nachfolge Jesu wachsen willst, weil Jesus auch in dem Bruder und in der Schwester lebt, dann such dir jemand, der dich motiviert und der dir hilft, und dem du ebenfalls ein Ansporn sein kannst, in der Nachfolge, in der Jüngerschaft zu wachsen. Herr Jesus Christus, danke für dein klares Wort. Hilf mir und uns, das auf unsere heutige Zeit anzuwenden und vor allem Hindernisse, die uns in der Nachfolge hemmen, zu überwinden. Amen.